Hi. Dieses Jahr verbrachte ich den Nachmittag des 1. Januars auf einer Eislaufbahn. Ich hatte seit meiner Kindheit keine Schlittschuhe mehr angehabt und als ich versuchte, mich vorwärts zu bewegen, um nicht auf der Stelle umzufallen, wusste ich auch wieder warum. Meine Freundin zog mich geduldig an der Hand hinter sich her, doch sobald sie mich losließ, verlor ich jeden Schwung und verlangsamte auf der Spur, bis ich zu wackeln begann. Wo soll der Schwung denn herkommen? Fragte ich mich. Wo soll der Schwung herkommen, wenn mich niemand zieht oder schiebt? Wie soll ich denn ohne Anstoß von außen aus mir selbst heraus diesen Schwung produzieren? Dass ich auf Kufen stand, ließ die Idee, dass wir uns aus eigenem Antrieb bewegen, auf einmal total absurd erscheinen. In diesem Moment wirbelte ein Junge so knapp an mir vorbei, dass ich beinahe darüber umgekippt wäre, drehte eine Pirouette auf dem Eis und fuhr lachend rückwärts davon. Er bewegte sich so leicht, als wäre er eine Figur in einem Disney-Musical und ich war völlig fasziniert. Und ziemlich entrüstet, als ich später sah, wie ein Angestellter der Eislaufbahn diesen Tänzer zurechtwies, er solle sich gefälligst zügeln und langsamer fahren. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich heute über Kurven sprechen will, also über Linien und ihre Wendepunkte. Über Linien auf dem Eis, aber auch über Lebenslinien und Zeitpfeile, über Jahreszyklen und die Aufs und Abs von Sinuskurven. Denn immerhin beginnt gerade ein neues Jahr. Und wie jedes Jahr waren alle um den Jahreswechsel schwer mit Rückblicken und Ausblicken beschäftigt. Eine Art kollektiver Kurvendiskussion, in der Wendepunkte reflektiert, aber auch inszeniert werden. Dass ich überall Kurven sehe, mag allerdings auch damit zu tun haben, dass ich mich seit Wochen Stück für Stück durch ein Buch winde, in dem sich alles biegt, krümmt und kräuselt. Die Falte von Gilles Deleuze. Es ist eins seiner späten Bücher, erschienen 1988, also 7 Jahre vor seinem Tod. Und in dem Buch versucht Deleuze, die Philosophie von Gottfried Wilhelm Leibniz nachzuvollziehen. Diesem großen Philosophen und Mathematiker des Barock, dem wir einerseits das vollkommen abgefahrene Konzept der Monade zu verdanken haben und andererseits, etwas pragmatischer, die Differentialrechnung. Im Internet findet man auch ein Transkript der Vorlesung, die Deleuze anderthalb Jahre zuvor zu demselben Thema gehalten hatte. Titel: Leibniz und der Barock. Die Vorlesung ist ein guter Einstieg, beziehungsweise eine gute Begleitlektüre, denn die Falte, also das Buch, ist ziemlich verdichtet und will, nun ja, mühselig entfaltet werden. In der Vorlesung tauchen dieselben Begriffe auf wie im Buch, allerdings gibt Deleuze uns, beziehungsweise seinen Studierenden dieser Zeit, hier viel mehr Seil. Und vor allem führt er hier vor, wie ein Gedanke sich erst aus dem anderen entwickelt. Als ein etwas übereifriger Student in der zweiten Vorlesung eine Frage stellt und den Begriff der Monade verwendet, wird Deleuze regelrecht sauer. Er selbst habe den Begriff doch noch gar nicht eingebracht. Und wenn er ihn einbringen würde, dann erst an dem Punkt, wo er notwendig werde. Das heißt an dem Punkt, wo er für Leibniz notwendig wurde, weil er ihn für sein Begriffsgerüst brauchte. Vergessen Sie alles, was Sie über Leibniz wissen, ermahnt Deleuze seine Studierenden dann nochmals in der nächsten Sitzung. Vergessen Sie alles, was Sie über Leibniz wissen. Versuchen Sie zu vergessen, dass Sie schon mal von diesem irren Konzept der Monade gehört haben. Diesem Konzept einer Seele, die keine Fenster hat, aber das ganze Universum enthält. Wir müssen Schritt für Schritt das Denken Leibniz nachvollziehen, um an den Punkt zu gelangen, an dem die Monade der sinnfälligste nächste Schritt ist. So logisch, dass man denkt, ja klar, klar muss jetzt die Monade kommen. Erst dann haben wir was über Leibniz verstanden. Deleuze ist wahrscheinlich deshalb ein so guter Lehrer und Philosoph, weil er davon ausgeht, dass Begriffe Antworten auf Problematiken sind und deshalb konstruiert werden müssen. Wenn ich nicht verstanden habe, was die Problematik ist, dann sind Begriffe nur leere Konventionen. Warum braucht Leibniz zum Beispiel den Begriff der Monade? Oder für mich noch viel interessanter, warum braucht Deleuze den Begriff der Falte? Denn warum Deleuze zu diesem Zeitpunkt dieses Buch schreibt, ist ein kleines Rätsel. Selbst der Deleuze-Experte Daniel W. Smith, der wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, um aufzudröseln, warum Deleuze mit welchen Autoren und Konzepten der Philosophiegeschichte arbeitet, selbst Daniel W. Smith kann es sich nicht erklären. In einem Podcast, den ich in den Shownotes verlinke, sagt er, es sei wirklich nicht klar, was hier passiert. Die Lösung ist eigentlich schon dabei, sich der großen Frage, was ist Philosophie, zu stellen. Was ja der Titel des letzten Buchs ist, das er mit Félix Guattari veröffentlichen wird. Er ist also schon auf dem Weg dorthin, als auf einmal sein Freund Michel Foucault stirbt. Deleuze unterbricht seine Arbeit und schreibt ein Buch über Foucault. Verständlich, sagt Smith. So weit, so gut. Er ist eben traurig, dass sein Freund gestorben ist und das Buch muss zwischengeschoben werden. Doch nach dem Buch über Foucault kehrt Deleuze nicht zu Was ist Philosophie zurück, sondern schreibt Die Falte, also ein Buch über Leibniz. Warum? Irgendwas ist doch hier passiert. Zwischen Foucault und Was ist Philosophie? Irgendwas ist doch hier passiert, das dieses Buch erforderte. Smith kann es sich einfach nicht erklären. Zumal Deleuze schon mal mit Leibniz gearbeitet hatte, 20 Jahre vorher, also zu der Zeit, als Deleuze Differenz und Wiederholung und Logik des Sinns schreibt. Damals ist Leibniz schon mal sehr wichtig für Deleuze, insbesondere die Differentialrechnung. Warum kehrt Deleuze also jetzt nochmal zurück? Ich habe dazu eine These. Doch auch ich muss erst ein paar Schlenker drehen, bevor ich dort ankomme, und ein paar davon auf dem Eis. Okay. Als Deleuze Differenz und Wiederholung schreibt, ist sein Projekt, eine Metaphysik der Differenz zu entwickeln. Denn erstes Prinzip nicht die Identität ist, wie sonst üblich, sondern eben die Differenz. Deleuze ist voller Bewunderung, wie weit Leibniz hier gekommen ist. Das Leibnizsche Universum lässt sich nämlich nicht aus diskreten Einheiten zusammensetzen, also Atomen oder Punkten, sondern ist ein Kontinuum. Dieses Kontinuum wiederum geht aus gegen Null gehenden Differenzen hervor. In diesem Universum ist Grün zum Beispiel nicht einfach Grün oder die Mischung aus Blau und Gelb, sondern die gegen Null gehende Differenz von Blau und Gelb. Ist das nicht dasselbe? Nein, das ist ein großer Unterschied, denn mit der Differenz bleibt immer ein Rest, der nicht aufgeht. In seiner Vorlesung 20 Jahre später kommt Deleuze nochmal auf das Leibnizsche Kontinuum zurück. Dieses Kontinuum ist also immer etwas, das seine Terme übersteigt. Eine Linie beispielsweise kann man zwar mit Hilfe von Punkten beschreiben, man kann sie aber nicht in Punkte zerlegen. Was man machen kann, ist auf einer Linie zwischen zwei Punkten, egal wie nahe diese aneinander liegen, unendlich viele weitere Punkte einfügen. Nicht all diese Punkte sind jedoch interessant. Unendlich viele Punkte auf einer Gerade zu setzen, tja, das kann man machen, aber was sagt einem das? Nicht viel, findet Deleuze. Damit erzeugt man einfach nur schlechte Unendlichkeiten. Interessant wird es erst, wenn sich etwas ändert. Und an manchen Punkten ändert sich was. Die Linie ändert ihre Richtung. Das heißt, sie krümmt sich. Diese Punkte sind interessant, sagt Deleuze. Eine Linie krümmt sich und wird zur Kurve. Es gibt also zwei Arten von Punkten. Die einen interessieren uns nicht, weil sie einfach nur die Linie verlängern. Das sind die gewöhnlichen Punkte. Und die anderen, die interessieren uns, weil die Linie hier ihre Richtung ändert. Das sind außergewöhnliche Punkte. Hier stößt der Linie etwas zu, das dazu führt, dass die Linie die Richtung ändert. Der mathematische Begriff dafür ist Inflexionspunkt oder auch einfach Wendepunkt. Für Deleuze ist wichtig, dass hier etwas passiert. Der Wendepunkt ist ein Ereignis. Aber Vorsicht, das Ereignis liegt nicht einfach außerhalb der Linie, der Wendepunkt selbst ist das Ereignis. Um es etwas anschaulicher zu machen. Was unterscheidet meine Spuren auf dem Eis von denen des Tänzers? Ich überspitze hier natürlich ein wenig, aber sagen wir mal, ich hinterlasse ausschließlich Spuren, weil ich gezogen werde. Ich schmarotze mir also den Schwung von der Person, die mich zieht. Ich folge also ihren Kurven und wenn sie mich loslässt, fahre ich einfach noch etwas weiter. Ich verlängere also nur die Richtung der Fahrt, bis ich keinen Schwung mehr habe. Der Anstoß meiner Bewegung liegt in diesem Fall außerhalb meiner selbst. An meinen Spuren kann man ablesen, dass sie nur Verlängerungen einer äußeren Ursache sind. Ganz anders bei den Spuren, die der Tänzer im Eis hinterlässt. Hier sehen wir Schwünge, die keinen Anstoß von außen brauchen, sondern Linien sind, die sich aus sich selbst herauskrümmen. Und hier zeigt sich auch, wofür Deleuze Leibniz braucht. Seine Philosophie des Werdens und der Immanenz muss erklären können, wie Werden möglich ist. ohne sich auf äußerliche Bedingungen zu berufen. Die barocke Topologie von Leibniz fragt nicht nach Teilen, die aneinander stoßen, sondern beschreibt die Welt als von der Differenz bewegte Kurven. Um noch einmal auf das Beispiel von vorhin zurückzukommen. Grün ist das Werden von Blau und Gelb. Hier entsteht etwas Neues, etwas, das es vorher noch nicht gab. Und zwar aus einer inneren Differenz heraus und nicht aus äußeren Umständen. Im Buch ist das alles dann auch sehr souverän hergeleitet, doch in der Vorlesung steckt Deleuze an dieser Stelle fest. Er denkt laut, er ist dabei, seine Theorie erst zu entwickeln. Was unterscheidet die Wendepunkte von den gewöhnlichen Punkten auf einer Linie? Was passiert hier? In diesem Moment fällt ihm etwas ein, ein Satz von Paul Klee. Sagt der nicht irgendwo, der Punkt brauche nichts weiter als seine eigene Spontanität? Hat Klee nicht sogar einen Begriff dafür? Die aktive Linie? Und sofort macht Deleuze daraus eine Definition. Exakt, darum geht es. Die Inflexion, das ist die Spontanität des Punktes. Die Bewegung ist nicht von außen determiniert. Die Richtungsänderung passiert spontan. Klee habe das verstanden, sagt Deleuze. Und sei somit eigentlich ein Künstler des Barock. Ganz anders als beispielsweise Kandinsky. Bei Kandinsky ist alles sorgfältig konstruiert. Hier hat jeder Punkt eine Ursache. Wenn Klee Barock denkt, dann ist Kandinsky ein Kartesianer. Hier zeigt sich auch, dass Beschreibungen wie Klassik oder Barock für Deleuze keine geschichtlichen oder stilgeschichtlichen Epochen bezeichnen. Paul Klee beispielsweise ist 1879 geboren und der Spätbarock endet ca. 1730. Also wie soll Klee ein Künstler des Barock sein? Na, weil er Barock denkt und Barock malt. Barock ist für Deleuze also ein operativer Begriff. Er fragt sich, was ist das Merkmal des Barock? Was bringt der Barock hervor? Und antwortet, Trommelwirbel, die Falte. Das Charakteristikum des Barock ist für Deleuze die Falte. Nicht irgendeine Falte, sondern die Falte, die ins Unendliche geht. Eine Falte, die sich ins Unendliche weiterfaltet. Um es mit den Begriffen von vorhin zu beschreiben, zwischen zwei Punkten liegen im Barock nicht einfach unendlich viele gewöhnliche Punkte, also eine Gerade, sondern mindestens ein Inflexionspunkt, also eine Falte, die sich in weitere Falten faltet und so weiter, in einer unendlichen Genese. Wenn hier eine vitalistische Note anklingt, ohne dass ich weiter auf den Vitalismus von Deleuze eingehe, dann sei zu meiner Verteidigung gesagt, dass meine Vitalfunktionen an besagtem Nachmittag auf dem Eis etwas eingeschränkt waren. Warum? Wer vorhin genau hingehört hat, weiß warum. Es war nicht irgendein Nachmittag, sondern der Nachmittag des 1. Januars. Ich saß inzwischen am Rand, schaute den Menschen auf dem Eis zu und fragte mich, wie viele von ihnen, genau wie ich in diesem Moment, wohl einen kleinen Kater hatten. Und auf einmal kam es mir absurd vor, dass es einen Tag im Jahr gibt, an dem ein guter Teil der Bevölkerung verkatert und mit einem ganzen Satz guter Vorsätze aufwacht. Dass es kollektive Rauscherfahrungen gibt, die eine soziale Funktion erfüllen, okay, das ist nichts Neues. Aber in dem Moment fragte ich mich, ob es eigentlich bei diesen Anlässen wirklich um den Rausch geht und nicht etwa um den Kater. Brauchen wir vielleicht ab und zu eine kollektive Katererfahrung? Wie ich darauf komme? Zunächst ergibt sich aus der Sinuskurvenmetaphorik, die, wenn es um Rausch geht, gerne verwendet wird. Nicht umsonst spricht man ja von einem High. Zunächst ergibt sich aus dieser Metaphorik, dass ein Rausch ohne Kater kein richtiger Rausch ist. Denn wenn der Rausch die Steigung einer Kurve ist, die vielleicht um 3 Uhr morgens auf der Tanzfläche piekt und der Comedown der Abfall, dann ist der Kater am nächsten Morgen der Tiefpunkt derselben Kurve, den man eben in Kauf nehmen muss. Und das ist doch die gängige Erzählung. Wer an Silvester feiert, nimmt in Kauf, dass er am 1. Januar verkatert ist. Was ich meine, hat zwar damit zu tun, aber berührt einen anderen Punkt. Einen Wendepunkt nämlich. Was, wenn wir auf der bewussten Ebene zwar den Kater in Kauf nehmen, weil wir den Rausch wollen, sich das Ganze unbewusst, aber genau andersrum verhält? Was, wenn wir den Rausch in Kauf nehmen, weil wir einen Kater brauchen? Hä? Wieso das denn? Ist ein Kater nicht was sehr Unangenehmes? Etwas, das man lieber vermeiden möchte? Klar, aber er markiert auch einen Wendepunkt. Ein Punkt, an dem sich die Richtung der Kurve ändert. Und zwar, wir sind immer noch im Bild der Sinuskurve, aufwärts. Und wollen wir nicht ein neues Jahr genau mit diesem Gefühl beginnen, dass es aufwärts geht? Meine kleine Eislaufbahn-Epiphanie kam nicht ganz unvermittelt. Ein paar Wochen zuvor hatte ich mit einem Freund, der seit Jahren keinen Alkohol mehr trinkt, ein Gespräch, das diese Einsicht quasi vorbereitete. Mein Freund hatte am Tag zuvor eine bewegte Beziehung beendet und sprach davon, dass er sich heute emotional verkatert fühle. Warum hatte er sich auf diese turbulente und überflüssige Beziehung eingelassen? Spontan sagte ich, na, vielleicht brauchtest du einfach mal wieder einen Kater. Kein Rausch, wohlgemerkt, sondern ein Kater. Denn je länger ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass wenn jemand beispielsweise beschließt, das Trinken aufzugeben, nicht nur der Verzicht auf den Rausch ein Verlust ist, sondern auch der Verzicht auf den Kater. Also auf den Moment, wenn man auf dem Boden aufschlägt, um sich dann wieder aufzurichten. Warum ist das ein Verlust? Was verliert man, wenn man mit dem Rausch auch den Kater aufgibt? Wenn man unterstellt, dass die Abstinenz auf ein gesundes, ausgeglichenes Leben abzielt, dann verliert man die verlässlichen Wendepunkte. Von Deleuze haben wir gelernt, dass es zwei Arten von Punkten gibt. Die gewöhnlichen Punkte, die die eingeschlagene Richtung einer Kurve verlängern, und die außergewöhnlichen Punkte, an denen die Kurve sich krümmt, das heißt ihre Richtung ändert. Bei Douglas Adams, dem Science-Fiction-Autor und großen Philosophen der Interconnectedness of Everything, finde ich eine Kreatur, die mir die Personifizierung dieser unendlichen Geraden zu sein scheint. Dieser unendlichen Geraden, die auch bei Deleuze nicht gut wegkommt. Im dritten Band seines Epos Hitchhiker's Guide to the Universe begegnen wir Bowerick Wowbegger. Bowerick Wowbegger, auch genannt der ins Unendlich Verlängerte, The Infinitely Prolonged. Als Sterblicher geboren, ist er aufgrund irgendeines Unfalls aus Versehen unsterblich geworden. Das Ereignis, das ihn unsterblich machte, involvierte an irrational particle accelerator, a liquid lunch and a pair of rubber bands. Doch was genau hier passierte, bleibt ungeklärt. Jedenfalls ist es niemandem gelungen, dieses Ereignis zu wiederholen. Im Gegensatz zu den anderen Unsterblichen kommt Wowbegger nicht so gut mit der Unendlichkeit klar. Er ist ja auch nicht reingeboren worden. Was soll er mit diesem unendlichen Leben anfangen? Besonders Sonntagnachmittage machen ihm schwer zu schaffen. Zitat: In the end, it was the Sunday afternoons he couldn't cope with, and that terrible listlessness which starts to set in about 2:55, when you know that you've had all the baths you can usefully have that day, that however hard you stare at any given paragraph in the papers, you will never actually read it, and that as you stare at the clock, the hands will move relentlessly on to 4 o'clock, and you will enter the long, dark tea time of the soul. The long, dark tea time of the soul. Damit spielt Douglas Adams auf einen berühmten Text des Mystikers Johannes vom Kreuz an, der im 16. Jahrhundert eine spirituelle Krise beschreibt, die er die dunkle Nacht der Seele nennt. Diese Krise, in der die ehrgeizig Gläubigen zunächst die Lust an allen sinnlichen Dingen verlieren und anschließend eine tiefe geistige Krise durchleben, ist oft als eine Beschreibung von Depressionen gedeutet worden. Der geniale Move von Douglas Adams ist, hervorzuheben, dass gar nicht die Nacht das Problem ist, denn auf die Nacht folgt ja der Morgen, es geht also wieder aufwärts, sondern der Nachmittag, insbesondere der Sonntagnachmittag. Und damit trifft er doch was auf den Punkt. Wer mag schon Nachmittage? Sogar Roland Barthes nimmt Nachmittage in seine Liste der Dinge, die er nicht mag, auf. Und vielleicht werden sich manche erinnern, dass ich in der Folge Zufall und Einfall den Mittagsdämon vorgestellt habe, also einen mittelalterlichen Vorläufer der Depressionen, der die Mönche nachmittäglich in ihren Zellen heimsucht, bevor es endlich wieder Abend wird. Nachmittage, ich glaube, darauf können wir uns einigen, Nachmittage sind also problematisch. Nicht etwa, weil dort ein Tiefpunkt lauert, sondern weil dort kein Tiefpunkt lauert. also auch kein Höhepunkt. Der Wowbagger, der unendlich Verlängerte, lebt den ewigen Nachmittag, die ewige Gerade, die zwar aus unendlichen Punkten besteht, aber keine Wendepunkte kennt. Kann schon sein, dass man an einem solchen Nachmittag alles in Frage zu stellen beginnt. Was soll das alles, könnte man sich fragen. Oder, im Englischen sehr viel treffender, what's the point? Um dann vielleicht festzustellen, this is pointless. Streng genommen ist der Nachmittag nicht pointless, aber er besteht eben nur aus gewöhnlichen Punkten. Wenn der Kater ein Wendepunkt ist und ich die Vermutung habe, dass der 1. Januar unter anderem dazu dient, einen Wendepunkt zu markieren, bleibt immer noch die Frage, warum es einen kollektiven Wendepunkt braucht. Vielleicht hilft hier die Psychoanalyse. Ich hatte ja gesagt, unbewusst geht es vielleicht eigentlich um den Kater und nicht um den Rausch. Und mit dem Unbewussten sind wir im Bereich der Psychoanalyse. Das psychoanalytische Subjekt. Und hier berührt sich Deleuze dann auch mit Freud und Lacan, auch wenn er vom Subjekt nichts wissen will. Das psychoanalytische Subjekt ist gespalten. Das heißt, auch das psychoanalytische Subjekt ist keine Einheit, sondern eine primäre Differenz. Deshalb spricht man auch nicht von Identität, sondern von Identifizierung. Man könnte vielleicht sagen, das Subjekt versucht durch imaginäre Identifizierungen eine Einheit herzustellen, die verdecken soll, dass die Rechnung nicht aufgeht. Man kreiert ein Ich-Ideal, zum Beispiel das Ideal einer Person, die regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Oder das Ideal einer Person, die einen kohärenten Lebenslauf vorweisen kann. Wir erschaffen Bilder von uns, denen wir genügen wollen. Doch unter diesen Bildern verläuft immer noch ein Riss, der uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Der kollektive Kater könnte eine Form sein, diesen nie zu schließenden Riss zyklisch aufbrechen zu lassen, wodurch er irgendwie seinen Schrecken verliert. Um dann mit frischen Identifizierungen ins neue Jahr zu starten. Um es im Vokabular von eben zu formulieren, ich tue das ganze Jahr über so, als wäre Grün grün. Ich erschaffe eine imaginäre Einheit, obwohl Grün eigentlich die gegen Null gehende Differenz von Blau und Gelb ist. Einmal im Jahr dann lasse ich die Kluft zwischen Blau und Gelb auseinandertreten, um den Rest, der nie aufgeht, aufscheinen zu lassen. Macht Sinn, finde ich. Aber irgendwas gefällt mir an dieser Konstruktion noch nicht. Mir behagt weder das Bild der Lebenslinie als Kontinuum, noch die manisch-depressive Sinuskurve in der ewigen Wiederholung. Beides wirkt irgendwie klaustrophobisch und fremdbestimmt auf mich. Als wären wir der Wiederholung von Höhen und Tiefen einfach so ausgeliefert, ohne uns auf uns selbst beziehen zu können. Fehlt hier nicht was? Ich glaube, diese Frage stellt Deleuze sich auch. Denn je öfter ich die beiden Bilder, die ich in meiner Endjahreserzählung bemüht habe, aufrufe, desto klarer wird mir, dass sie den beiden Begriffen entsprechen, auf denen Deleuze seine Metaphysik konstruiert. Differenz und Wiederholung. Auf der einen Seite drückt sich im Kontinuum der Lebenslinie eine gespaltene Existenz aus, also eine primäre Differenz. Auf der anderen Seite wiederholt der Zyklus diese primäre Differenz jedes Jahr aufs Neue. Differenz und Wiederholung. Damit lässt sich wirklich viel beschreiben. Aber nochmal, fehlt hier nicht was? Ich glaube, hier verbirgt sich die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, warum Deleuze die Falte zu diesem Zeitpunkt schreibt. Nochmal zur Erinnerung. Deleuze unterbricht seine Arbeit zu der Frage, was ist Philosophie, als Foucault stirbt und schreibt dessen Porträt. Doch anschließend kehrt er nicht zu Was ist Philosophie zurück, sondern schreibt ein Buch über Leibniz. Warum? Die Antwort liegt so nahe, dass man sie beinahe übersehen könnte. Das Buch heißt ja nicht Leibniz, sondern Die Falte. Leibniz und der Barock tauchen erst im Untertitel auf. Deleuze kehrt zu Leibniz zurück, so meine These, weil er zu Differenz und Wiederholung zurückkehrt. Und zwar, weil er einen neuen Begriff braucht, einen dritten Begriff. Einen Begriff neben Differenz und Wiederholung. Diesen Begriff muss er erst konstruieren. Und dieser Begriff ist, jetzt brauche ich wahrscheinlich keinen Trommelwirbel mehr, Dieser Begriff ist die Falte. Wofür braucht er diesen neuen Begriff? Was kann man mit Differenz und Wiederholung nicht beschreiben? Ich hatte es eben schon genannt. Was man damit nicht beschreiben kann, ist der Selbstbezug. Das Subjekt lehnt Deleuze bekanntermaßen ab, aber das heißt nicht, dass er in seiner Philosophie nicht mögliche Existenzweisen oder Lebensweisen beschreiben will, also Weisen, mit denen man sich selbst hervorbringt und nicht einfach Effekt der Umstände ist. Die Falte macht es möglich, denn sie erzeugt durch Einschlüsse Innenräume, die Deleuze mit Leibniz als Gesichtspunkte beschreibt, also unzählige individuelle Perspektiven auf eine und dieselbe Welt, die sich aber beständig weiterfalten und entfalten. Die Falte erlaubt es Deleuze, den Selbstbezug nicht als Subjekt zu denken, sondern als Verhältnis einerseits und als Bewegung andererseits. Ein neuer Gedanke beispielsweise ist die Einfaltung von etwas bisher Ungedachten in schon Gedachtes. Er wird nicht einfach dazu addiert, sondern entsteht durch eine Faltung und wirft dann neue Falten. Wenn ich zum Beispiel das erste Mal denke, oh, eigentlich krass, dass alle am ersten Tag des Jahres verkatert sind, dann falte ich ein Stück außen in mein Denken, wo es dann weitere Falten wirft. Bis am Ende vielleicht eine Umstülpung herauskommt. Was, wenn es nicht um den Rausch geht, sondern um den Kater? Derselbe Anstoß hätte bei jemand anderem auch andere Falten geworfen, da wir eben alle unterschiedlich gefaltet sind. Typische Marie-Gedankenschleife, sagte dann auch prompt eine Freundin, als ich ihr von meiner Kater-Theorie erzählte, womit sie meint, dass wir uns mit unseren Gedanken immer wieder selbst hervorbringen. Und zwar, weil wir uns auf uns selbst beziehen. Das, was man als typisch bezeichnen kann, wie in diesem Fall, oder auch als Stil, der Stil einer Autorin, Denkerin, Malerin oder Tänzerin, das ist, wie Deleuze schreibt, immer auch ein Lebensstil. Nicht irgendwas Persönliches, sondern die Erfindung einer Lebensmöglichkeit, einer Existenzweise. Okay, das Konzept der Falte ist also sehr produktiv. Doch warum jetzt? Warum interessiert sich Deleuze zu diesem Zeitpunkt für die Möglichkeit des Selbstbezugs bzw. der Selbsthervorbringung? Das, glaube ich, liegt an seiner Auseinandersetzung mit Foucault. Als der Freund stirbt, hatte ein paar Jahre Funkstille zwischen den beiden geherrscht. Foucault hatte sich in Deleuze' Empfinden zurückgezogen. Er hatte den Eindruck, dass Foucault in Ruhe gelassen werden wollte, dass er in einer tiefen Krise steckte. Eine tiefe Krise, die irgendwie anders war als die üblichen Krisen, die er von seinem Freund kannte. Depressiver, geheimer, als habe dieser das Gefühl, in eine Sackgasse geraten zu sein. Was für eine Sackgasse? Was war hier los? Nach Foucaults Tod beschäftigt sich Deleuze ausgiebig mit dieser Frage. Dazu muss er allerdings auch das ganze Werk überblicken. 1985/86 widmet er Foucault eine ganze Vorlesung und 1986 erscheint dann das Buch. Er versucht darin, ein Porträt zu erstellen. Das heißt, er versucht die Logik von Foucaults Denken nachzuvollziehen, und zwar mit allen seinen Krisen und Brüchen. Am Ende macht er drei Phasen aus, die allerdings weniger Thematiken als Dimensionen des Foucaultschen Denkens sind. In der ersten Phase beschäftigt sich Foucault mit dem Wissen, in der zweiten Phase mit der Macht und dann in der dritten Phase, nach der großen Krise, beschäftigt sich Foucault auf einmal mit Praktiken des Selbst. Was ist denn jetzt los? Das fragte sich damals nicht nur Deleuze. Auf einmal schreibt derselbe Autor, der vom Subjekt nichts wissen wollte, derselbe Autor, der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, zu beschreiben, wie die Schichten des Wissens und die Kräfteverhältnisse der Macht ineinander greifen, auf einmal schreibt dieser Autor darüber, wie die alten Griechen sich um sich selbst sorgten, dass wer andere beherrschen will, zunächst sich selbst beherrschen können muss. Ist das nicht naives Selbstoptimierungs-Self-Care, bla bla? Revidiert Foucault hier nicht seine Theorie, weil er in seiner letzten Phase merkt, dass er ohne das Subjekt eben doch nicht auskommt? Bullshit, sagt Deleuze. Foucaults letzte Phase sei komplett falsch verstanden worden. Was Foucault hier zu denken versuche, sei die Subjektivierung, nicht das Subjekt. Und das ist etwas ganz anderes. Zitat: Für Foucault war die Subjektivierung keine theoretische Rückkehr zum Subjekt, sondern die praktische Suche nach einer anderen Lebensweise, nach einem neuen Stil. Zitat Ende. Und da der Stil keine Frage der Theorie ist, sondern eine Lebensweise, geht es bei dieser Suche auch um Leben und Tod. Denn das Denken sei niemals Sache der Theorie, sondern immer des Lebens selbst. Foucault hatte keine Theorieprobleme, sagt Deleuze, das waren Lebensprobleme. Deshalb ist Deleuze sich auch so sicher, Foucaults dritte Phase ist der Versuch einer Befreiung. Einer Befreiung, die nötig wird, weil Foucault sich in seiner eigenen Theorie eingeschlossen hat. Indem er die Allgegenwart der Macht aufzeigt, blockiert er sich gleichzeitig alle Fluchtwege. Das sei der Grund für Foucaults jahrelanges Schweigen. Foucault schreibt sich also in seine eigene Theorie ein, wie dieser Maler im Cartoon, der sich in die Ecke malt und nicht mehr zur Tür findet, ohne die eigene Arbeit dabei wieder zu zerstören. Und um im Bild zu bleiben, als er dann tatsächlich wieder auftaucht, suchen seine Kommentatoren und Kritiker den Fußboden nach Spuren ab. Doch wenn sie dort das Objekt finden oder die Fußspuren des Objekts, dann haben sie nicht richtig hingeschaut, findet Deleuze. Zitat: Foucault braucht eine dritte Dimension, weil er den Eindruck hat, sich in die Machtverhältnisse einzuschließen. Weil die Linie aufhört oder es ihm nicht gelingt, sie zu überschreiten. Weil er über keine Fluchtlinie verfügt. Lässt sich nun sagen, dass diese neue Dimension die Dimension des Subjekts ist? Foucault gebraucht das Wort Subjekt weder im Sinne der Person noch einer Form der Identität, sondern gebraucht die Worte Subjektivierung und Selbst. Das erste als Prozess, das zweite als Verhältnis zu sich selbst. Worum handelt es sich? Es handelt sich um Kräfteverhältnisse mit sich, während die Macht Kräfteverhältnisse mit anderen Kräften war. Also um eine Faltung der Kraft. Zitat Ende. Die Faltung der Kraft, das ist der Selbstbezug. Neben dem Wissen und der Macht die dritte Dimension in Foucaults Werk. Warum ist diese Dimension so wichtig? Sie ist deshalb so wichtig, weil sie die Bedingung für das Denken selbst ist. Für Deleuze ist das der eigentliche Move, den Foucault macht und den man leicht übersieht. Was Foucault bei den Griechen eigentlich entdeckt, sind nicht konkrete Praktiken des Selbst, sondern der Selbstbezug als Bedingung des Denkens. Denn Denken bewegt sich immer an der Grenze zum Undenkbaren, zu dem, was nicht gedacht werden kann, zu seinem eigenen Außen. Das sagt sich so leicht, aber was könnte das sein? Unendlichkeit zum Beispiel oder auch die eigene Endlichkeit. Beides können wir gedanklich nicht fassen. Unmöglich. Was aber nicht bedeutet, dass wir diese Unmöglichkeit nicht ständig in unser Denken einfalten, sodass sie dort Falten wirft. Das heißt, alles Mögliche affiziert. Denken bedeutet also, das Außen im Inneren zu verdoppeln, eine Verinnerlichung des Außen. Und diese Verdoppelung, diese Selbstaffizierung durch Umstülpung, das ist die Falte. Die Falte findet Deleuze also bei Foucault. Obwohl, das ist nicht ganz richtig formuliert, denn die Falte ist bei Foucault kein Konzept. Doch Deleuze stößt hier auf eine Problematik, die ihn zum Denken zwingt und nach einem Begriff verlangt. Beim Lesen wird man mal wieder Zeuge dieser ungewöhnlichen und unglaublichen Art, philosophische Porträts zu schreiben, für die Deleuze auch bekannt ist. Sich in Foucault einzudenken, heißt auch, dass er Foucault in sich eindenkt. Das bedeutet nicht, dass er seine Gedanken auf Foucault projiziert, sondern im Gegenteil, dass er Foucault verinnerlicht, und zwar indem er ihn in sich verdoppelt. Zitat: Das Double ist niemals eine Projektion des Inneren. Es ist im Gegenteil eine Verinnerlichung des Außen. Es ist nicht die Emanation eines Ich. Es ist das Immanentwerden eines stets Anderen oder eines Nicht-Ich. Es ist niemals der andere, der in der Verdoppelung das Double ist. Ich bin es, der sich als Double des anderen erfährt. Ich begegne nicht mir im Äußeren, sondern ich finde den anderen in mir. Es ist genau wie bei der Invagination des Gewebes in der Embryologie oder beim Herstellen eines Futters in der Schneiderei. Umwenden, zusammenfalten, nähen. Zitat Ende. Den anderen in sich zu finden, die Einfaltung, das ist der Selbstbezug. Wenn ich mich auf mich selbst beziehe, bin ich gleichzeitig Subjekt und Objekt meiner selbst. Ich und anderer zugleich. In Was ist Philosophie? Wird Deleuze diese Selbstverdoppelung dann auch zur Bedingung des Denkens erklären. Aber Moment, dort sind wir doch noch nicht. Aber fast. Denn in seinem Foucault-Werden stellt Deleuze sich, so meine These, genau wie Foucault die Frage, braucht es nicht eine dritte Dimension? Braucht es neben Differenz und Wiederholung nicht den Selbstbezug? Wie integriere ich den Selbstbezug in meine Philosophie? Es braucht einen neuen Begriff. Und zwar einen, den es noch nicht gibt. Deleuze muss ihn erst konstruieren. Und damit sind wir an dem Punkt angelangt, an dem Deleuze den Umweg über Leibniz nehmen muss, um bei Was ist Philosophie anzukommen. Denn bei Leibniz findet Deleuze nicht einfach nur eine Theorie der Falte, die er für sich fruchtbar machen kann. Er findet auch einen philosophischen Modus. Denn was macht Leibniz' Denken aus? Dass er unentwegt neue Begriffe und Prinzipien erschafft. In seiner Vorlesung erklärt Deleuze seinen Studierenden, Zitat, "There's something small that might strike you while reading Leibniz. One gets the impression, literally, that Leibniz never stops pulling principles out of his sleeve. He pulls them out really in the mode, you want a principle? I've got it here. And after all, inventing principles is not an insignificant matter." Zitat Ende. Leibniz übernimmt nicht einfach die gängigen Prinzipien der Philosophie, sondern fügt ständig neue hinzu. Und aus diesen Prinzipien ergibt sich fortwährend die Notwendigkeit für neue Begriffe. Das mag ein wenig irre erscheinen. Daniel Smith bezeichnet es als almost hallucinatory conceptual creation. Aber es ist eben auch wahnsinnig produktiv. Und nicht nur das. Das ist Philosophie. Das ist Philosophie? Ja, das wird die Hauptthese des Buchs werden, an dem Deleuze schon so lange arbeitet. Die Antwort auf die Frage, was ist Philosophie, ist, Philosophie ist das Erschaffen von Begriffen. Es ist also kein Zufall, dass Deleuze den Umweg über Foucault und Leibniz nimmt. Er pausiert nicht einfach seine Arbeit an dieser großen letzten Frage, er ist die ganze Zeit mittendrin. Bei Foucault stößt er auf eine Problematik. Was ist Denken? Braucht es einen dritten Begriff? Bei Leibniz findet er einerseits eine Methodik, ja, braucht es, aber den muss ich erst erschaffen, und andererseits eine topologische Figur. Die Leibnizsche Differentialrechnung, die so wichtig für den frühen Deleuze war, reicht nicht mehr aus, um Denken zu beschreiben. Aber das macht nichts, denn in Leibniz findet Deleuze nun mit der Falte die Umstülpung des Außens ins Innen. Um es nochmal mit Deleuze eigenem Vokabular auszudrücken. Foucaults Tod markiert ein Ereignis im Denken von Deleuze. Dieser Denklinie stößt etwas zu, sie krümmt sich, sie ändert ihre Richtung und sie verlängert sich mit Leibniz. Allerdings ist das Ereignis nicht der Anstoß von außen, der Wendepunkt ist das Ereignis. In einem ersten Schritt folgt Deleuze Foucault zwar aufs Eis, jetzt bin ich wieder in meiner Metaphorik, aber dort lässt er sich nicht einfach von ihm ziehen, sondern macht sich los und beginnt selbst zu tanzen, und zwar aus sich heraus. Das ist die Spontanität des Punktes, die Inflexion, die die Kurve faltet. Foucault kann nicht mehr sehen, wie Deleuze tanzt. Aber das macht auch nichts, denn schon 20 Jahre zuvor schreibt er in seiner Rezension von Differenz und Wiederholung, Zitat, "Ein Blitz ist übergesprungen, der den Namen Deleuze tragen wird. Ein neues Denken ist möglich. Das Denken ist von neuem möglich." In den Texten von Deleuze ist es da, springend, tanzend, vor unseren Augen, mitten unter uns. Eines Tages wird das Jahrhundert vielleicht deleuzianisch sein. Zitat Ende. Okay, hier denkt jemand in Jahrhunderten. So weit bin ich noch nicht. Mir ist es im Moment völlig genug, das kommende Jahr zu denken. Ob das deleuzianisch sein wird? Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.